Vielen Dank für den Einstieg. Das hat mir die Sache viel, viel erleichtert. Und wir haben heute ein ganz spannendes Kapitel, 1. Mose 37. Aber ich habe eine Frage vorab. So, ich schlage das schon mal auf. Wer ist der Jüngste von seinen Geschwistern? Wer ist der Jüngste bei sich in der Familie? Also auch nicht nur bei den Kindern, auch bei den Älteren. Wer ist der Jüngste? Ja, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Ja, ich finde, die jüngsten Geschwister haben es leicht und schwer zugleich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weiß nicht, wie das bei euch in den Familien sind. So ist manchmal total verwöhnt und dann oft dann vielleicht doch total vernachlässigt oder benachteiligt. Wenn du aus einer Familie kommst mit mehreren Kindern, dann wirst du das sicherlich nachvollziehen können, wie das so ist, der Jüngste zu sein, beziehungsweise ein jüngster Geschwisterteil zu haben. Und heute werden wir einen Text betrachten, bei dem es mindestens genauso abgeht wie bei dir in der Familie. Wahrscheinlich eher noch schlimmer. Ich hoffe zumindest nicht, dass es bei dir in der Familie schlimmer zugeht, als in der Familie, von der wir gleich lesen werden. Und doch bin ich dankbar für diese Familie. Denn von solchen Familien kann man viel lernen. Auch wenn sie vielleicht nicht, wenn nicht alles so positiv ist, können wir trotzdem von solchen Familien lernen. Kurz zur zeitlichen Einordnung dieser Geschichte. Wer bei den Bibelstunden dabei ist, der weiß, dass Jakob mit seinem ganzen Clan nach Kanaan gezogen ist. Und in Kapitel 35 wird von Isaaks Tod berichtet. Und auch von Rahels Geburt, also nicht Rahel wurde geboren, sondern Benjamin, der jüngste Sohn von den 12, wurde geboren. Und Rahel, die Mutter, ist dabei gestorben. Also Josef ist gar nicht mehr der Jüngste, sondern der Zweitjüngste. Und seine Mutter ist schon gestorben. Wenn wir den Text heute aber anschauen, dann scheint es so, dass der Text früher passiert ist. Also noch bevor Benjamin geboren wurde, noch bevor seine Mama gestorben ist. Weil sie wird in diesem Text erwähnt. Also es ist nicht ganz chronologisch, sondern das ist eine Geschichte, ein Einschub, die schon ein bisschen früher passiert ist. Das nur mal vorher weg. Wenn wir aber dann später lesen werden, kann man denken, dass Josef und Benjamin sich kannten. Da weiß ich nicht genau, ob das jetzt wirklich so war. Es kann sein, dass bei dieser Geschichte Benjamin doch schon da war, aber da müsste er ziemlich klein gewesen sein. Jedenfalls Josef, haben wir ja gelesen, in Vers 2 war 17. Ist noch nicht sehr alt, noch ein ganz junger Bursche. Und seine Brüder waren dann halt schon einiges älter als er. Ja, ich will aus dem Text heute einige ganz praktische Prinzipien ableiten und für uns heute herausarbeiten. Daher habe ich die Predigt mit folgendem überschrieben: Der Umgang mit Geschwistern. Und irgendwie sind wir alle in Familien unterwegs. Wir haben Geschwister, beziehungsweise in der Gemeinde ist man ja auch eine gewisse Familie, da ist man auch unter Geschwistern. Von daher ist das, wie gehen wir mit unseren Geschwistern um? Wenn du jetzt keine Geschwister hast, ist das nicht so schlimm. Sehst das hier als deine Familie an und dann kannst du genauso davon lernen, wie man mit Geschwistern umgeht. Heute hier in dem heutigen Text finden wir nämlich positive als auch negative Beispiele. Also es ist nicht immer alles schlimm. Manchmal denken wir, wenn man die Geschichten liest und sie ein bisschen analysiert, dann denkt man sich, Mann, waren das für Familien? Da kann man doch nichts von lernen. Aber trotzdem, auch wenn da vieles nicht gut gelaufen ist, können wir trotzdem von dieser Familie etwas lernen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, und das haben wir in den ersten Versen gelesen, dass Josef nicht gerade angesehen war bei seinen Geschwistern. Und ich habe herausgeleitet oder abgeleitet, verachte deinen jüngeren Bruder, deine jüngere Schwester nicht. Die Brüder Josef, sie hassten ihn richtig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so richtig hassten. Das war nicht nur ein Nicht-Beachten, dass die sagen, na gut, ist der Jüngste, lassen wir ihn mal machen, sondern sie hassten ihn richtig aktiv. Es war ein richtiger Hass. Ich finde das schon übel, dass es sowas unter Geschwistern gibt. Dass ein Geschwisterteil den anderen richtig hasst. Also richtig übel. Aber wie ist das dazu gekommen? Die Eltern, Geschwister haben auf Josef nicht gehört. Sie haben ihn nicht ernst genommen. Sie haben ihm wahrscheinlich gar nicht so richtig zugehört. Wenn er von seinen Träumen erzählte, das wollten die wahrscheinlich gar nicht hören, was er da so zu erzählen hat. Er hat zwar ganz interessante Träume gehabt, aber diese Träume würden sie am liebsten nicht hören. Weil das, was da in den Träumen ausgesagt wurde, war nichts positiv über die älteren Geschwister. Zu der damaligen Zeit hat Gott oft durch Träume gesprochen. Und wenn wir die Geschichten vorher lesen, dann merken wir, dass Gott durch einen Traum zu den Menschen gesprochen hat. Und jetzt spricht Gott durch einen Traum zu Josef. Josef ist 17. Warum spricht Gott nicht zu dem Ältesten oder den anderen Geschwistern, die ja viel erfahrener und viel älter sind? Warum ist es Josef? Also Josef bekommt Träume, die Brüder nicht. Und er erzählt sogar von einem Traum, das wir lesen in Vers 9. Siehe, noch einen Traum hätte ich, siehe da, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Natürlich fragt man sich, wie können sich Sterne und Mond und so Sonne sich vor einem niederbeugen? Aber gerade diese Sterne symbolisierten oft Herrschaft. Also das, was Josef hier sagt, ich bin Herrscher, ich bin das Oberhaupt der Familie und ihr alle werdet vor mir niederfallen und ihr werdet mich anbeten. Ihr werdet vor mir klein werden. Also Josef maß sich jetzt schon an, zu sagen, ich werde über euch herrschen. Also Ruben ist der Älteste. Er wird sicherlich nicht einverstanden damit sein. Sagen, tu Josef, 17, komm du erstmal in die Pubertät und dann können wir nochmal reden. Ich bin hier das Oberhaupt. Ich bin nämlich der Älteste, ich bin der Erstgeborene. Also ich habe hier das Sagen. Wenn irgendwas schief läuft, dann habe ich hier das Sagen. Und so entsteht ja ein gewisser Konflikt zwischen Josef, weil er sagt durch seine Träume, dass er das Oberhaupt ist. Und damit kommen die Älteren nicht so gut zurecht. Das wollten sie nicht hören. Und deswegen hassten sie ihn, weil Josef sagt, ich bin in Zukunft der, der hier das Sagen hat. Zusätzlich kommt noch dazu, dass Josef der Lieblingssohn ist. Warum er das ist, wissen wir nicht. Vielleicht, weil es ein Nachzügler war. In Vers 3 lesen wir, es war der Sohn Rahel, deswegen liebt er ihn mehr, aber es steht auch in Vers 3, weil er der Sohn seines Alters war. Also er war sozusagen ein Nachzügler, einer, wo er sagt, Mensch, jetzt kann ich nochmal Papa sein, ja. Alle anderen sind schon quasi groß, vielleicht aus dem Haus, und jetzt kommt nochmal ein Nachzügler und er hat den wahrscheinlich ganz, ganz doll lieb gehabt. Zusätzlich kommt es dazu, dass er noch von Rahel war, seiner Lieblingsfrau, von seinen 4 Frauen. Also, Josef hat ein Problem. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Familie ist. Hat der Jüngste auch Mitspracherecht? Oder ist er noch immer klein und unerfahren? Und das vielleicht schon die letzten 30 Jahre so. Wie ist es denn vielleicht auch allgemein, wenn du jüngeren Menschen zuhörst, die jünger sind als du selbst, wie hörst du dann zu? Also wenn dann jemand Junges hier vorne steht und redet. Kann es sein, dass wir oft den Jüngeren nicht so richtig zuhören? Dann würde ich ja zu einem ganz kleinen Teil heute sprechen, weil ich fühle mich noch sehr jung. Ja, und wahrscheinlich sind die meisten älter als ich. Aber wie ist das so? Wie kannst du jüngeren Menschen zuhören oder kannst du jüngeren Menschen zuhören? Vielleicht haben die Jüngeren nicht so viel Erfahrung wie du, vielleicht haben die noch nicht so viel durchgemacht wie du, aber bedeutet das gleich, dass Gott sie weniger gebrauchen kann als dich? Jemand erzählte mal von einer Familienfeier. Die haben quasi eine Familie gefeiert, also eine große Familienfeier. Und er hat die Familie in einer gewissen Sitzordnung hinsetzen lassen. Im innersten Kreis saßen die Geschwister. Die waren schon alle über 70 und die Eltern waren nicht mehr da. Also saßen im Inneren nur die engste Familie. Im zweiten Kreis dahinter dann deren Frauen oder Männer. und dann deren Kindern und dann Enkelkindern. War eine ganz interessante Sache. Und er hat an gewisse Kreise gewisse Fragen gestellt. Und es war ein nettes Beisammensein, bis zu einer Frage. Und er hat die Frage gestellt, wann hat die Unterscheidung zwischen den Älteren und Jüngeren aufgehört? Ab wann zählte das Wort des Jüngeren genauso viel wie das des Älteren? Und diese Männer und Frauen im innersten Kreis, die waren schon alle über 70. Und bei dieser Frage eskalierte es. Weil der Jüngste immer noch gesagt hat, mir wird nicht zugehört, meine Meinung zählt nicht so viel wie der Älteste, des Ältesten. Und der Älteste sagt, ja, ich bin nämlich der Älteste, mir hat man mehr zuzuhören. Schon interessant, jeder hat seine eigene Familie und Großfamilie, aber bei dieser Frage ist die ganze Sache eskaliert. Wie ist das bei euch so in der Familie? Wie ist es in der Gemeinde? Muss man vielleicht erst Familie haben, ein Haus gebaut haben, ein gewisses Alter erreicht haben, um gehört zu werden? Ich hoffe nicht. Verachte deinen jüngeren Bruder nicht. Auch von unseren jüngeren Brüdern und Schwestern können wir viel lernen. Wenn wir ihnen zuhören, wenn wir sie ernst nehmen. Und ehrlich gesagt, sind sie uns in einigen Dingen vielleicht noch weiter voraus, als wir es sind. Beim Bau haben wir hier viel gearbeitet und mein Bruder, mein jüngster Bruder, er war für das Technik und die ganze Sache so ein bisschen zuständig und ich war in seinem Team. Das heißt, er war mein Chef. Ich habe es geliebt, weil er hatte Ahnung gehabt, ich nicht. Also sagte er, mach das so und so, okay, du bist Chef, also mache ich das. Ne? Aber wie ist das? Fällt es dir leicht, deinem jüngeren Bruder zuzuhören? Fällt es dir leicht, auf ihn zu hören? Oder ist es bei dir so wie Josef und seinen Brüdern? Wo Josef sagt, ich habe einen Traum. Und die Brüder, ach wirklich? Und sie hinterfragten ihn und sie haben ihn gehasst. Es kann sein, dass dir dein jüngerer Bruder dir noch das Leben retten wird. Und das ist interessant. Diese Brüder haben ihn gehasst. Lesen wir Kapitel weiter, hat dieser Jüngster ihnen das Leben gerettet. Also verachte deinen jüngeren Bruder nicht. Vielleicht ist es der, der dir irgendwann mal noch das Leben retten wird. Lass uns mal den Text weiterlesen und wir lesen die Verse 12 bis 14 in 1. Mose 37. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm, hier bin ich. Da sagte er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder, nach dem Wohlergehen der Schafe und bringe mir Antwort. So sandte er ihn hin aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Also die Brüder sind unterwegs, machen ihren Job. Josef, entweder war er noch nicht alt genug oder es ging einfach nicht und er war zu Hause geblieben. Und sein Vater sagte, ich will dich hinschicken. Ich will, dass du dich erkundigst, wie es deinen Brüdern geht. Ich habe das überschrieben mit sei bereit für jeden Job. Josef wusste, dass er nicht der Lieblingsbruder ist von seinen Brüdern. Also wenn er da hinkommt, dann wird er sicherlich nicht mit offenen Armen empfangen, sondern er war der Lieblingssohn. Aber wenn er da hingeht, dann ist sein Papa weit weg. Und jetzt hat er den Auftrag von seinem Vater, er soll sich über seine Brüder informieren und über die Tiere, wie es ihnen geht. Josef hätte wahrscheinlich alles lieber gemacht, als zu seinen Brüdern zu gehen. Wir würden wahrscheinlich sagen, muss das wirklich sein? Kann das nicht jemand anders machen? Ich bin gerade so beschäftigt, ich kann das nicht. Oder Papa, ich würde jetzt lieber den Garten nochmal umgraben und alles Unkraut zupfen, als dass ich das machen würde oder sollte. Ja, es gibt manchmal unbeliebte Jobs in der Familie, die quasi keiner machen will. Früher waren es bei uns immer die Getränke. Wer holt die Getränke aus dem Keller? Weil der Weg ist dahin schon ganz schön weit. Also wer hat das gemacht? Der Jüngste. Ja, war so. Es ist wahrscheinlich immer noch so, auch wenn wir schon mittlerweile alle ausgezogen sind. Aber wie ist das so? Sind wir uns zu schade für einen Job? sagen, nee, das ist nichts für mich, das hat mal wohl der Jüngste zu machen. Wenn es darum geht, den Abwasch zu machen, dann hat das nichts mit Schulabschluss oder Berufstätigkeit zu tun. Das ist eine Sache, die gemacht werden muss. Gibt es bei euch in der Familie auch unbeliebte Jobs, die gerne auf die Jüngsten vielleicht abgeschoben werden? Und die Jüngsten, weil sie sich nicht wehren können, was haben sie zu tun oder was haben sie anderes zu tun, als es zu machen? Weil sonst würden die vielleicht einen auf den Deckel kriegen. Gibt es vielleicht auch in der Gemeinde irgendwelche Dinge, wofür du deine Hände vielleicht nicht schmutzig machen würdest? Das können andere machen. Ich bin zu höheren Berufen. Ich glaube, nächste Woche Samstag haben wir alle die Ehre, mal anzupacken. Gemeinsam anzupacken. Sei dabei und lass nicht andere für dich arbeiten. Nach dem Motto, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Ja? So handeln wir ja oft. Nein, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht so gut. Oder ah, das ist so eine Kleinigkeit, das kann auch der andere machen. Frag dich nicht, wer diesen Job machen kann, sondern frag dich, ob du diesen Job machen kannst. Und ich glaube, wir können bei uns in der Gemeinde hier noch viel mehr machen und viel mehr auf die Beine stellen, wenn wir wollen. Wenn wir sagen, okay, ich packe diesen Job an, ich will ihn machen. Wenn du nicht weißt, wo du anpacken sollst, dann sei einfach dabei. Sei bei den Veranstaltungen dabei und pack einfach mit an. Da, wo Hilfe gebraucht wird, es gibt immer was zu tun. Bei Gott gibt es keine Arbeitslosigkeit. Und daher will ich dich ermutigen, sei bereit für jeden Job. Sei dir nicht zu schade für einen Job oder denk nicht darüber nach, ja, was habe ich davon oder was bringt mir das, sondern wenn es was zu tun gibt, tu es einfach. Pack mit an. Das hat Josef getan. Er hat gesagt, Vater, du willst, dass ich gehe? Dann gehe ich. Ich weiß, ich werde zu meinem Bruder gehen, die mich nicht mögen, aber du sagst, ich soll gehen, dann gehe ich. Er war bereit zu handeln. Lass uns ein paar Verse weiterlesen. Wir lesen von Vers 17 bis 20. Ich lese die zweite Hälfte von Vers 17. Da sagten sie, da sagte der Mann, also Josef war unterwegs und ein Mann hat ihn aufgegriffen und der Mann sagte zu ihm, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan gehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn aber von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da beschlossen sie, gegen ihn einen Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten zueinander, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Zisterne werfen und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen, dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Diese Gedanken der Brüder, die waren schon übel. Und ich habe das so überschrieben, behandle deinen Bruder, deine Schwester nicht unwürdig. Was haben sich hier die Brüder dabei gedacht? Was würden sie gewinnen, wenn sie ihn umbringen würden? Oder was haben sie davon, wenn sie ihn umbringen würden? Würde es ihnen besser gehen? Würde dann der Vater sie noch mehr lieben, weil er dann den Jüngsten nicht mehr hat? Ich glaube, dass die Brüder, wenn sie es getan hätten, sich noch mehr schaden würden, also sich selbst mehr schaden würden, wenn sie ihn umgebracht hätten. Im ersten Moment kommen vielleicht so Rachegedanken. Jetzt ist die Möglichkeit. Der Vater ist weit weg und zwischen Dothan und Hebron waren es ca. 80 bis 100 Kilometer. Also das ist nicht mal im Nachbardorf, sondern es ist wirklich weit weg gewesen. Da reist man schon ein paar Tage. Und im ersten Moment kommen vielleicht so Rachegedanken hoch, wo dann die Brüder sagen, jetzt ist es unsere Möglichkeit. Jetzt haben wir die Chance, ihn umzubringen. Wenn er da vom Fenster weg ist, dann wird alles gut. Aber oft ist es ja genau das Gegenteil. Wenn man dann solche Rachegedanken hat und sie ausführt, meistens wird es dann nur noch schlimmer. Und im weiteren Text sehen wir auch, dass ihr Plan, sie haben sich keinen Gefallen damit getan. Später mussten sie sehen, wie ihr Vater leidet. Und das nicht nur ein paar Tage, sondern er hat nicht aufgehört zu leiden. Ihm ging es schlecht, weil sein Sohn nicht mehr da war. Und wenn wir die weitere Geschichte noch weiter schauen, dann werden die Brüder nochmal ganz klein vor Josef. Er rettet ihnen das Leben, wobei sie ihn eigentlich umbringen wollten. Ich finde das schon ganz interessant, wenn man dann Kapitel 46 bis 49, wo dann Josef dann in Ägypten ist und wo die Brüder dann zu ihm hinkommen und vor ihm niederfallen. Und die werden sich sagen, Mann, Mensch, er rettet uns jetzt hier das Leben in einer großen Hungersnot und wir wollten ihn umbringen. Ich glaube, es steht uns nicht zu, mit unseren Geschwistern oder unsere Geschwister unwürdig zu behandeln. Sie haben es nicht verdient. Auch wenn wir manchmal denken, dass es das Beste ist, wenn wir ihm jetzt eine auswischen, wenn wir sie loswerden, was auch immer. Aber es schadet uns meist selbst mehr. Wie läuft das bei euch in der Familie so ab? Wer bestraft wen und wie? Wie läuft das so? Wie ist das so, diese Bestrafung und diese Rachegedanken? Welche Worte werden dabei gebraucht, wenn du über deine Geschwister sprichst? Welche Gedanken oder Wünsche hast du über sie? Lass uns das vielleicht weiterspinnen. Wie denkst du über die Geschwister in deiner Gemeinde? Wen würdest du am liebsten loswerden? Sicherlich läuft nicht alles gut in unseren Familien. Auch in der Gemeinde ist nicht immer alles gut. Aber haben wir deswegen das Recht, weil wir vielleicht mal falsch behandelt wurden oder ungerecht behandelt wurden in unseren Augen, haben wir dann das Recht, jemanden unwürdig zu behandeln? Du wurdest übergangen oder der andere wurde bevorurteilt oder bevorteilt. Du wurdest vielleicht nicht erwähnt oder gelobt wie der andere. Lass uns dann unsere Gedanken reinhalten, wenn wir merken, okay, ich bin jetzt hier gerade benachteiligt. Irgendwie fühle ich mich gerade nicht wohl. Irgendwie denke ich, alle sind gegen mich. Lass uns dann unsere Gedanken reinhalten. Darauf oder dann jemanden oder jemanden anderen Steine in den Weg zu legen, das wird dir nichts bringen und dem anderen auch nichts. Und das haben die Brüder gedacht. Sie dachten, wenn wir den loswerden, dann ist alles gut. Ruben ist da dazwischen gegangen und er hat gesagt, nein, können wir nicht machen. Er als Ältester hat die Verantwortung genommen, hat gesagt, komm, lass uns ihn einfach lebend in die Zisterne werfen, also in so einen großen Wasserbehälter. Und er hatte vorgehabt, wenn dann die Brüder wahrscheinlich weiterzogen, würde er ihn retten und dann zum Vater zurückbringen. So ist es aber nicht passiert, sondern wir lesen die Verse 25 bis 28, was dann passiert ist. Dann setzten sie sich, um zu essen, und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her. Und ihre Kamele trugen Trakant und Balsamharz und Landun, Ladanum, das sind gewisse Öle und Harze. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinaufzubringen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und es und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne heraus. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschenkel, und sie brachten Josef nach Ägypten. Also die Brüder haben auch gemerkt, okay, ihn umzubringen ist vielleicht nicht die beste Lösung. Lass uns Geld damit machen. Und das ist etwas, was mir hier so aufgefallen ist. Gebrauche deinen Bruder nicht, um dich zu bereichern. Die Brüder dachten sich, okay, an sich haben wir ja nichts mehr zu verlieren, lass uns wenigstens Geld damit machen. Der Bruder ist uns nichts wert und wir können mit dem nichts anfangen, lass uns mit ihm jetzt Geld verdienen. Die haben einen Ausweg gefunden aus diesem Dilemma. Eigentlich wollten sie ihn loswerden, aber sie wollten ihn nicht umbringen. Also haben gesagt, okay, jetzt ist das Beste, was wir machen können, ist damit Geld zu verdienen. Und an sich hört sich das ja gut an. Ne? Ist doch was Gutes. Jedenfalls ist es besser, als ihn umzubringen, oder? So wird er verkauft und sie fühlten sich wieder gut. Die älteren Brüder haben nur an sich gedacht. Die Welt dreht sich nur um sie. Alles, was irgendwie stört, muss aus dem Weg geräumt werden, damit sie ein gutes Leben haben. Und so denken wir ja auch oft, oder? Es muss uns gut gehen. Wenn es mir gut geht, dann ist alles in Ordnung. Wie es meinem Bruder dabei geht, ja, das ist dann ja seine Sache. wie er damit umgeht, wie es ihm damit geht. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sagen wir dann oft. Wir versuchen immer, das Beste für uns herauszuschlagen. Und wenn es darum geht, wer macht was, dann guckst du ganz schnell, okay, wo ist der geringste Widerstand, wo habe ich die wenigsten Aufgaben oder wo habe ich die wenigsten Kosten, das mache ich. Und den Rest, ja, müssen dann die anderen zusehen. Ja, die haben sich das ja nicht ausgesucht. Ich habe mir das Beste genommen und der Rest muss jetzt selber zusehen, wie sie damit umgehen. Wir sehen immer nur unsere eigenen Vorteile. Und wenn wir dabei unseren Bruder irgendwie noch gebrauchen können, damit es uns noch besser geht, ist denn ja noch irgendwie eine Win-Win-Situation, denken wir. Wie kommt es zu Streit in den Familien? Ist es nicht oft deswegen, weil man sich gegenseitig ausnutzt oder man fühlt sich ausgenutzt? Jeder kämpft für sein eigenes Ding. Und irgendwann kennt man vielleicht noch nicht mal die Familie. Man sagt, okay, mir ist das egal, ob du mein Bruder oder meine Schwester bist. Ich kämpfe hier meine Sache. Ich will, dass ich dabei gut rauskomme. Es geht sozusagen nur noch ums Geschäft. Und wie viele Geschwister in der Gemeinde leben in einer Distanz, in einem Streit, nur weil sie vielleicht irgendwann mal an einer Stelle benachteiligt wurden, weil sich vielleicht irgendjemand anders an ihnen bereichert haben. Und das macht mich traurig, wenn man sieht, wie dann Dinge verkauft werden, nur damit die eine Person sich bereichert. Wenn es dann darum geht, um eine gewisse Provision oder seinen Gewinn zu steigern, dann geht es gar nicht mehr darüber, bist du mein Bruder, sondern wie kann ich jetzt mit dir Geschäfte machen, damit es mir besser geht. Ich beneide da keinen, der in einer Bank oder in der Versicherungsbranche arbeitet, aber ich will auch nicht sagen, dass die alle böse sind. Es gibt wirklich viele gute Leute, die einem gut helfen und da gut beraten. Aber wie oft ist es schon vorgekommen, dass Dinge passiert sind, die nicht gut laufen? Wo das Ding dann doch schief geht. Der hat wirklich sein Bestes gegeben, aber das Ding ist dann doch irgendwie aus der Bahn gelaufen und irgendwie nicht so positiv gelaufen. Können wir dann aufeinander zugehen und uns Vergebung zusprechen und uns wieder in die Augen schauen? Oder verstreiten wir uns als Geschwister und sagen, okay, tut mir leid, mit dir kann ich nicht mehr reden. Und wir lesen, haben wir ja am Anfang gelesen, dass sie ihn nicht mehr grüßen konnten. Also Josef und die Geschwister, die haben sich so verstritten, sagen, wir können ihn noch nicht mal grüßen. So heftig war das bei denen. Lass es bei uns hier nicht so weit kommen, dass das passiert. Lass uns nicht gegenseitig in die Pfanne hauen und uns gegenseitig eine auswischen, sondern lass uns gegenseitig ermutigen. Lass uns gegenseitig helfen, beraten. Nicht um seinen eigenen Gewinn zu erzielen, nicht um sich selbst zu bereichern, sondern um den anderen zu helfen. Lass mich noch einen Punkt weitergeben, den wir in den Versen 34 bis 35 lesen. Wir sehen nämlich, die Brüder haben Josef verkauft und jetzt schuldeten sie ja ihrem Vater noch eine Erklärung. Der ist nämlich weg, er kommt nicht mehr zurück. Ja, jetzt muss dem Vater das hier irgendwie erklärt werden, dass Josef weg war. Also wurde der teure und wertvolle Leibrock, den sie wahrscheinlich sowieso nicht mochten, weil der so besonders war, ihm weggenommen. Er wurde in Blut getaucht von einem Tier und sie wollten es dem Vater geben, damit es aussieht wie ein Unfall. Ja, das kennen wir ja. Du verbockst das irgendwie bei deinen Geschwistern und jetzt legst du das so hin, als ob das ein Unfall wäre. Und dann kommen die Eltern, was passiert? Es war ein Unfall. Ja, mir ist da was. Ne? Und dann hast du eine Erklärung und alle denken, ah ja, es war nur ein Unfall. Und genau das haben die Brüder hier auch. Sie wollten eine Ausrede, eine Erklärung finden. Und sie haben dann diesen Leibrock in Blut getaucht, ist dem Vater gegeben und er sollte prüfen, ob es wirklich der Leibrock ist. Weil dann würden die sagen, ja, wir waren gar nicht dabei, aber wir haben nur noch das Kleid gesehen. Ist es der von deinem Sohn oder nicht? Und dann lesen die Verse 34 bis 35. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und all seine Söhne und all seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Er sagt hier, es gibt keinen Ausweg mehr. Er legt Sacktuch an. Das ist sozusagen eine äußerliche Form der Trauer, damit jeder weiß, okay, er hat seine schönen Kleider abgelegt und er trägt jetzt einen Sack, um einfach zu sehen, dem geht es wirklich nicht gut. Er ist in Trauer. Und er sagt, ich will in seinen Tod hinabfahren und erst dann wird es mir besser gehen. Und er hat sich nicht mehr trösten lassen. Der Vater war todtraurig. Er ist mit seinem Leben am Ende. Und er trauerte lange. Und was ist das für ein Trost, den dann seine Söhne da ihm geben wollten? Du siehst seinen Vater fast sterben vor Trauer und sie kommen zu ihm und wollen ihn trösten. War das nicht eine Lüge? Und so habe ich dieses auch überschrieben mit Jedenfalls Vers 5 wird der fünfte Punkt. Lass die Lüge in deinem Leben nicht groß werden. Danke. Sie sehen ihren Vater trauern und sie lügen ihn an. Und sie wollen ihn dabei noch irgendwie trösten. Und sie sagen, Vater, wird schon wieder. Ja, du hast ja noch ein paar andere Söhne. Wir sind hier, wir halten zusammen. Das werden wir schon schaffen als Familie. Wir sind ein Team. Ich weiß nicht, was sie sagten, aber könnte sein, dass sie sowas sagten. Und er sagt, nein, ich will eure Trauer und euren Trost will ich nicht hören. Und sie mussten diese Lüge aufrechterhalten. Der Vater hat es nicht herausgefunden, dass sie ihn verkauft haben. Lesen wir dann die Kapitel 49, oder? Da sehen wir, dass Josef dann ja sie aus der Hungersnot befreit oder rettet. Und Josef wird mit seinem Vater wieder zusammengeführt. Der Vater blüht dann erst wieder auf. Das heißt, die ganze Zeit war der Vater todtraurig. Und selbst dann sagen die Söhne nicht, dass sie ihn verkauft hätten. Also sie haben diese Lüge, jedenfalls lesen wir es nicht aus dem Text, die haben die Lüge die ganze Zeit mitgeschleppt, dass sie ihn verkauft haben, dass er gar nicht gestorben sozusagen ist und dass er gar nicht vom Tier überfallen wurde, sondern sie haben diese Lüge mitgenommen. Selbst bis der Vater starb, er hat es nie rausgefunden. Jedenfalls finden wir das nicht in der Bibel. Ich weiß nicht, welche Lüge du mit dir mitträgst. Etwas, wovon keiner weiß. Und ich sage dir, es wird immer schwerer, diese Lüge aufrechtzuerhalten. Sie wird dich kaputt machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Brüder irgendwann darüber hinweg waren, sondern sie waren dafür zuständig. Oder sie waren es ja, die den Lieblingssohn verkauft haben. Sie waren ja schuldig, dass der Vater so in Trauer lag und dass es dem Vater so schlecht ging. Lass die Lüge nie groß werden, egal wie groß die Lüge einmal war. Als Geschwister sollten wir uns mit reinem Herzen begegnen. Es soll nichts dazwischen sein, was die Beziehung zwischen uns stört. Vielleicht tragen wir auch gewisse Lügen mit unseren Geschwistern in unserer Gemeinde mit. Lass uns das bereinigen. Lass uns die Sünde aus dem Weg räumen. Lass uns wieder begegnen. Lass uns diese Distanz, die uns trennt, wieder zusammenführen. Vielleicht lebst du in einer Lüge und Gott sagt, ich will dir diese Sünden wegnehmen. Ich will dein Leben wieder aufrichten. Und so will ich dich ermutigen, dass du die Bibel liest und sagst, okay, Herr, wie kann ich diese Lüge aus dem Weg räumen? Und das lesen wir, dass Gott alleine der ist, der diese Lüge aus dem Weg räumen kann und dass er dir allein echtes Leben schenken kann. Und ich will dich ermutigen, geh auf Gott zu, geh einen Schritt, sag, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann mit dieser Lüge nicht mehr leben. Ich will, dass du sie bereinigst. Und der Herr wird dir Heilung schenken. Er wird dir diese Sünden vergeben, wenn wir sie ihm bekennen. Ich will kurz zusammenfassen. Findest du dich in dieser Familie vielleicht auch irgendwie wieder? Vielleicht bist du so ein Josef, der Lieblingssohn oder der Jüngste, der nur benachteiligt wurde, der quasi gehasst wird. Vielleicht bist du einer der älteren Brüder, der sich benachteiligt fühlt, wo er sagt, der Jüngste kriegt alles und wir kriegen gar nichts mehr. Wir mussten uns damals alles hart erarbeiten und ihm wird alles nur noch hinterhergeschoben. Vielleicht fühlst du dich schlecht, vielleicht sagst du, in unserer Familie, da läuft es echt nicht rund. Ja, in unseren Familien haben wir Schwierigkeiten. Auch in unserer Gemeinde haben wir Schwierigkeiten. Und wir sehen aus dieser Familie, ja, das ist Familie. Aber lass uns nicht damit leben. Lass uns nicht sagen, okay, dann ist das halt so. Und lass uns nicht die Bitterkeit hochkommen lassen. Wenn Gottes Geist durch einen dieser Punkte zu dir gesprochen hat, dann räume diese Dinge aus dem Weg. Dann fang an, das aus dem Weg zu räumen. Fang an zu sagen, Herr, ich will nicht mehr so meine Brüder behandeln, wie es damals die Brüder mit Josef getan haben. Interessant ist, dass gerade aus diesen Brüdern ein ganz großes Volk wurde. Das Volk Israel, nach dem Namen des Vaters benannt, und die 12 Stämme nach den Namen der Söhne oder der Brüder benannt, ist doch schon interessant. Hier sehen wir eine Familienkonstellation, wo wir denken, die haben Schwierigkeiten, das geht ja gar nicht. Wie die sich zerstritten haben, das kann ja gar nicht gut sein. Und trotzdem gebraucht Gott dieses Volk, trotzdem gebraucht Gott diese Familie und sagt, aus euch werde ich große Stämme machen, aus euch werde ich ein großes Volk machen. Und jeder dieser Söhne wurde benannt, oder jeder Stamm des Volkes Israel wurde benannt nach diesen Söhnen. Gott hat sie zu etwas ganz Großem gebraucht. Gott will dich auch gebrauchen, wenn du ihn machen lässt. Wenn du denkst, ich habe alles nur schief gemacht, ich habe alles nur falsch gemacht, es läuft hier alles nur schief. Gott kann dich gebrauchen und Gott will etwas aus dir Großes, mit dir etwas Großes machen. Egal aus welcher Familie kommt, ob du der Jüngste oder der Älteste bist, Gott will dich genauso gebrauchen, wie du bist. Er kann dich verändern, er kann dich umformen. Er kann dich in deiner Familie zum Segen setzen. Und dazu will ich dich ermutigen, dass du sagst, okay Gott, ich habe zwar meine Fehler, ich habe meine Schwierigkeiten, aber gebrauch mich, so wie du es willst. Ich will bereit sein für jeden Job. Ich will anpacken. Ich will dabei sein. Ich will einen guten Beitrag zu meiner Familie leisten. Ich will, dass ich die Person bin, die die Familie zusammenführt. Und dabei wünsche ich euch Gottes Segen.